Fromm und frei, die vierte Folge und der zweite Teil des Interviews mit Jay. Den ersten Teil solltet ihr vorher gehört haben. Ihr findet ihn unter frommundfrei.net. Wir steigen direkt wieder ein in das Gespräch und sind an der Frage, wie Jay nach dem plötzlichen Kindstod seiner Tochter überhaupt noch beten und glauben kann.
Ja, also nochmal, ne? Die Frage, die du stellst, wofür ist denn dann Gott, wofür kann man denn dann Gott gebrauchen? Die kann ich dir nicht so einfach beantworten, weil ich glaube, die Frage ist völlig falsch. Ja, wir Menschen wünschen uns einen Gott, den wir gebrauchen können. Mhm. Aber wenn es einen realen Gott gibt, ist seine Gebrauchbarkeit nicht die Ebene, auf der Gott existiert. Also wenn Gott Gott ist, dann ist Gott Gott. Und dann ist die Frage, ob er brauchbar ist für uns, für ihn irrelevant. Also für uns nicht, ist schon klar. Mhm. Und es bringt einen natürlich in seinem Gottesbild echt durcheinander. Und ich will das auch nicht wegwischen damit, so nach dem Motto, oh ja, Gott ist halt Gott. Und du musst aus Gottes Hand nehmen, was er dir gibt. So meine ich das gar nicht. Nur, also unsere Sehnsucht, einen funktionierenden Gott zu haben, die muss scheitern. Die muss scheitern, weil Gott nicht funktioniert. Weil Gott ist, wenn er ist. Weißt du, was ich meine? Also wenn wir so an Gott rangehen, ihn als den Weihnachtsmann sehen, der uns halt gefälligst die Geschenke rüberzubringen hat, Bitch, ja? So, dann wird unser Glaube sehr enttäuscht werden. Und diese Enttäuschung, also wir werden von einer Täuschung befreit, das ist dann das, was Dekonstruktion ist. Mhm. Das ist ein anderes Wort für diesen Dekonstruktionspart. Wir entdecken, oder das Leben schmeißt uns da rein, dass Gott anders ist, als wir es uns erträumt hätten. Naja, aber um die Geschichte weiter zu erzählen, ne? Und die Frage, die du gestellt hast, war ja auch, ja, wieso hast du denn da nicht alles hingeschmissen? Ne? Also jetzt stirbt dir schon dein Kind und Gott hat nicht funktioniert. Also hattest du deinen Gemeindecrash und Glaubenscrash und hast dich irgendwie an Gott festgehalten und jetzt stirbt dein Kind und du sagst immer noch nicht ab. Ja, also, du klingst ja schon wie die Frau von Hiob.
Meine Frage ist quasi, wie kannst du Gott um überhaupt noch etwas bitten, wenn er dir deine wichtigste Bitte nicht erhört hat? Ja, also natürlich, das andere ist ja theologisch alles richtig, klar, was du sagst, aber mir geht es jetzt mal um dich, wer ist Gott heute für dich?
Okay, dann versuche ich darauf zu antworten.
Oder ich kann auch nochmal anders fragen, also so früher, mir ging es so, dir vermutlich ähnlich in der Gemeinde, wie man Gott erlebt hat, das war so sehr fassbar, eine Vaterfigur, es ist sehr klar, was ein Vater ist, mit dem kann ich zu allem kommen, der ist für mich da, der hört meine Gebete und ist mein Begleiter. Jesus ist ein guter Freund. Ja. Nennen ganz viele Jesus als Freund. Und ich finde, das ist immer so eine, das ist ja nicht falsch, aber es ist immer so eine Verengung, wenn man sagt, Jesus ist nur der Freund. Aber das ist ja das, was wir wahrscheinlich beide früher geglaubt haben, was so war. Genau. Und es ist sehr greifbar. Das muss man, das muss man diesem Bild ja lassen. So, und dann haben wir in unserer letzten Folge drüber gesprochen, auch dass uns durch viele andere Sichtweisen Gott noch größer wurde, dass wir Gott anders erlebt haben. Und jetzt kommt meine eigene Anfechtung an dieser Aussage. Manchmal habe ich das Gefühl, er wird dadurch so groß, dass er völlig diffus wird und überhaupt nicht mehr greifbar ist.
Ja. Und das Problem, also das nochmal, der Weihnachtsmann ist fassbar.
Ja.
Das ist ein Typ in einem roten Anzug, der kommt einmal im Jahr und bringt dir Geschenke. Mit dem lebst du als Fünfjähriger, auf den lebst du zu. Mhm. Den stellst du dir vor, du erträumst diesen Tag, wann der endlich kommt und die Geschenke bringt und so. Also das ist sehr fassbar. Es ist nur leider nicht real. Und du wächst über diese Vorstellung vom Leben hinaus. Das ist schmerzhaft, Aber du merkst, das Leben ist nochmal anders. Und wie gesagt, deine Eltern, das waren deine Eltern. Huch, so, und dann, aber ähnlich ist es ja mit unserer Gottesvorstellung. Jesus als Freund an meiner Seite, super, nichts dagegen. Ich stimme dir völlig zu. Und trotzdem gibt es eben Momente im Leben, wo das brüchig wird oder wo eben klar wird, das ist eine, du hast es gut gesagt, das ist eine Verengung. Gott ist weiter, Gott ist größer. Ja, und die große Frage, wie Gott denn da noch zu fassen ist, ist nicht so leicht zu beantworten, glaube ich. Und ich teile deine Anfechtung, dass Gott oft, dass unter Umständen Gott schnell in so einem Dekonstruktionsprozess so diffus wird, dass du überhaupt nicht mehr weißt, was du überhaupt, was der eigentlich so macht den ganzen Tag. Und natürlich stimmt der Gedanke, weil kein Mensch weiß, was der liebe Gott den ganzen Tag macht, weil wir halt nur Menschen sind. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch irgendwas, an dem wir uns orientieren können und so. Und deswegen sagte ich vorhin, ist von der Dekonstruktion auch wieder in die Rekonstruktion zu kommen. Also mit den neuen Erkenntnissen nicht alles Alte über Bord zu schmeißen und quasi aus dem Alten mit dem Neuen, was durcheinander geschüttelt wurde, nun in einen neuen Beziehungs in eine neue, also nee, nicht neue, in eine aktuelle Beziehung mit Gott zu treten und weiterzugehen. Das ist echt wichtig. Wie gesagt, sonst wirst du zynisch oder so. Und nur um das so noch weiter zu erzählen. Und dann kommen wir vielleicht nochmal auf die Frage, wie bete ich denn jetzt und so. Mhm. Ne? Aber weil, also an dem Punkt, als meine Tochter gestorben ist, manche Leute sagen, ja, dann, wie mein damaliger Freund, als seine Katze gestorben ist, alle Seile gekappt. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt Gott verlasse, was durchaus, also obwohl ich mich geliebt in einer, also obwohl ich Gottes Liebe gespürt habe und trotzdem natürlich diese ganzen Fragen da sind und du dich natürlich auch fragst, ja, ist das jetzt hier nur so eine Psychoreaktion von mir, ne? Wissen wir ja alle nicht. Wir sind ja nur Menschen, die versuchen, die Welt aus unserer kleinen Perspektive zu begreifen und zu deuten. So. Ich weiß ja nicht, was Gott wirklich tut. Ich weiß ja auch zum Beispiel nicht, ob in der Nacht, als meine Tochter gestorben sind, keine Ahnung, Engel mit irgendwem gekämpft haben, um sie zu retten oder irgendwas. Mhm. Ne? Weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung von. Ich muss damit leben, dass ich bete, bewahre sie und am nächsten Tag vor dem furchtbaren Resultat steht, dass das nicht funktioniert hat. Aber die Frage, an so einer Stelle wäre es für mich nicht möglich gewesen, Atheist zu werden. Weil ich habe gedacht, dann sehe ich den einzigen Ast, auf dem ich jetzt noch sitzen kann, der mir ja irgendwie, also auch in der Perspektive nach vorne zu schauen und zu sagen, eines Tages werde ich meine Tochter wiedersehen. Das ist ja so eine christliche, wundervolle Hoffnung, die wir haben. Wenn ich den Ast kappe, ja, das ist ja, da bin ich ja, dann habe ich gar nichts mehr. So. Also ne, ähnlich wie vorhin, naja, ich bin auch Berufschrist, ich kann nicht anders, ich muss ja auch glauben, war in dem Augenblick auch ein ganz existenzieller Grund, an Gott festzuhalten, weil du nicht weißt, wie du den nächsten Tag sonst überstehen sollst. Später, noch ein paar Jahre später, ging die Dekonstruktion weiter. Also an dem Punkt, als ich das dann, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viele Jahre, 3, 4, 5 Jahre später, wie gesagt, in der Zwischenzeit war ich in der christlichen Jugendarbeit, also war noch mehr Berufschrist und mit Super 2 unterwegs. Immer, wie gesagt, auch als Skeptiker. Also, ne, ich bin nie wieder zu diesem alten sei ganz sein oder lass es ganz sein Ding zurückgekehrt, weil das einfach nicht funktioniert hat.
Und das habt ihr auch auf der Bühne nicht mehr gemacht.
Genau, genau. Wir haben auf der Bühne, und das haben uns auch viele Christen angekreidet, also A, haben wir bissiger die Kirche kritisiert oder Christen kritisiert, und B, haben wir eben nicht mehr dieses super simple vier geistliche Gesetze Christentum verkündigt, sondern haben gesagt, Leute, das Leben ist komplizierter und dein Glaube an Gott ist komplizierter. Und wenn Jesus auf die Welt kommt und die Menschen sucht, mit denen die frommen Menschen damals nichts zu tun haben wollten, und wenn Gnade bedeutet, dass er bei denen ist, die gerade beim Ehebruch ertappt wurden, dann ist ein Spruch wie sei ganz sein oder lass es ganz sein Sünde. Der ist Häresie, weil niemand ganz immer morgens, wenn er aufwacht, der erste Gedanke Jesus ist und abends, wenn er ins Bett geht, der letzte. Wir sind Menschen in dieser Welt mit allem Möglichen, was uns beschäftigt. Und die Gnade Gottes sagt, Gott ist mit uns immer. So. Und das war einfach eine andere theologische Ausrichtung als eben dieses komische vier geistliche Gesetze Christentum.
Was ist denn das vier geistliche Gesetze Christentum?
Ja, die vier geistlichen Gesetze kennst du nicht, die ich kann es ja erst nicht aufsagen, aber du hast ja doch bestimmt gelernt, dieses Bild von dem Thron in deinem Herzen, wo dann entweder Gott drauf sitzt oder das Ego. Kennst du nicht?
Nee.
Rabbi Hille. Rabbi Hille.
Ja, das ist eine andere...
Da haben sie ihre evangelikalen Hausaufgaben aber nicht gemacht, mein Freund.
Oh, oh, oh.
Oder wir sind heutzutage...
Rabbi Jakob, kann das sein, dass das vielleicht eher in der charismatischen Szene, in der sie unterwegs waren, vertreten wurde?
Nee, eigentlich nicht. Das ist eigentlich wirklich... Aber es kann sein, dass wir heute schon... Du bist ja ein bisschen jünger als ich, ne? Das kann schon sein, dass... Also, dass diese Phase der vier geistlichen Gesetze, wo das, also Leute in meinem Alter, Christen, die wissen jetzt genau, wovon ich spreche.
Okay.
Es kann gut sein, dass wir diese Phase schon längst glücklicherweise hinter uns gelassen haben. Das hoffe ich. Aber von daher ist auch egal. Also es geht um dieses Ding, letzten Endes so ein Satz wie, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Du kannst...
Sowas ist mir vertraut.
Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn.
Ja, ja.
Drückt das aus im Sinne von, Jesus muss auf dem Thron deines Herzens sitzen. So, und also da hat sich einiges geändert. Wie gesagt, viele Fragen und irgendwann kam dann die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Tod meiner Tochter. Nicht direkt mit dem Tod meiner Tochter, sondern mit der Frage, gibt es Gott überhaupt? Letztendlich das, was du jetzt gerade gestellt hast, was soll man denn überhaupt noch beten? Oder ist der nicht so diffus, womit ist denn überhaupt noch zu rechnen als Christ? Woran kann man sich festhalten? Und das war dann nochmal eine echt sehr spannende Zeit, weil ich dann wirklich tatsächlich fast Atheist geworden wäre. Weil ich einfach gefunden habe, Atheisten sind die redlicheren, die argumentieren redlicher. Mhm. Christen glauben sich das irgendwie immer so zurecht, wie es ihnen passt. Da wird mal die Bibelstelle genommen und dann wird hier die rausgezogen, weil das schön ihr Weltbild dingst.
Und wenn es gar nicht weitergeht, ja, das musst du halt glauben.
Das musst du halt glauben, genau. Ja. Und Atheisten... argumentieren in der Regel, zumindest, und gerade wenn es freundliche Atheisten sind, ne, es gibt ja sehr arrogante, aber es gibt auch wirklich, es gibt einfach Menschen, die sich wirklich intensiv Gedanken machen und die können deinen Glauben ganz schön durcheinander bringen, weil sie redlich argumentieren, die schummeln nicht. Und wenn du aber selber ein Schummler bist in deinem Glauben,
dann hast du ein Problem mit den Leuten, ja.
Dann läufst du ganz schön schnell auf. Mir war klar, dass ich kein Schummler bin, sondern mir waren die ganzen Löcher in meinem Glaubensweltbild ja bewusst. Na gut, und...
Aber kennst du auch diese Angst, mit so Sachen, mit die Bücher darf ich jetzt nicht lesen, damit darf ich mich jetzt nicht auseinandersetzen, sondern weil mich das sonst vom Glauben abbringt?
Ja, natürlich.
Das wird ja auch manchmal so gesagt, aber also ich hatte das lange Zeit auch in mir drin einfach.
Ja.
Von mir aus.
Ja, das ist ja was, was man gerne kolportiert, um die Schäfchen beieinander zu halten. Mhm. So. Weil natürlich auch die Prediger wissen, wenn sie sich nicht, wenn die Schäfchen keine schwerwiegenden Fragen haben, dann können sie sich, dann müssen sie die auch nicht beantworten. Sag ich jetzt mal platt. Ja, ja. Und du glaubst doch nicht, dass manche Pastoren vor bestimmten Fragen nicht genauso viel Angst haben wie du. Mhm. Und wenn die ihnen gestellt werden, die manchmal nicht genauso wie der Ochs vom Berg stehen wie du. Mhm. Und dann ist es natürlich einfacher, den Leuten zu sagen, die Bücher sind vom Teufel, lest die mal besser nicht, weil du sozusagen...
Ja, klar. Ne? Also bei mir war es auch so, ich hatte das aus mir raus quasi, dass ich wirklich dachte, nicht jemand will mir dieses Buch vorenthalten, sondern ich von mir aus dachte, ich darf das nicht lesen, weil ich sonst am Ende... Ja. Vom Glauben abfallen könnte. Heute denke ich, was ist das für ein kleiner Gott, als genau. Den ich geglaubt habe. Genau. Wenn Gott wirklich halb so groß ist, genau. Wie der, wie wir ihn halten, dann darf ja so ein Büchlein oder so eine andere Ideologie, kann ihn ja nicht anfechten.
Ja, und oder andersrum gesagt, wenn so ein Büchlein deinen Gott zerfetzt, ja, dann hast du echt einen winzigen Gott gehabt.
Ja.
Also dann lernst du daran, und da sind wir wieder bei Dekonstruktion, es gibt keinen Weihnachtsmann. Hm. Der Gott, an den ich hier anscheinend glaube, der mir gerade zerfetzt wird, das ist anscheinend nicht der Gott. Oder es gibt keinen Gott. Also ne, es gibt keinen Gott oder der Gott ist eben anders. Also, weißt du, was ich meine? Wenn, aber der Gott, der hier gerade zerfetzt wurde, den gibt es anscheinend nicht.
Ja, ja.
So, also ich...
aber damit wird nicht Gott zerfetzt, sondern mein Bild von Gott.
Richtig, ja. Genau, genau. So wie damit, wenn der Weihnachtsmann quasi untergeht, nicht der Weihnachtsmann untergeht, sondern nur deine Überzeugung, es gibt einen Weihnachtsmann.
Mhm.
So,
aber wie kriege ich dann diese Kurve hin, quasi mein Gottesbild zerfetzen zu lassen? Vielleicht mich auch bewusst dem auszusetzen, aber trotzdem Gott neu zu entdecken wieder.
Ja, das ist super Fragen, Rabbi Hille.
Weil, das ist geil, wenn man interviewt, da kann man einfach die Fragen stellen und ja, du musst antworten.
Ja, ich finde das halt gar nicht so leicht und ich habe da jetzt auch keine, also du merkst, ne? Ich aus dem Grund reden wir jetzt auch schon so lange, weil ich kein Mensch bin, der so hier die Antworten aus der Hüfte schleudert, sondern mein Problem und auch mein Problem selber im Leben manchmal ist, wie du das auch gesagt hast, das ist ja so kompliziert manchmal, woher soll man das jetzt, also die schönen 4 Punkte Antworten, die wir gerne geben, ich meine jetzt nicht die 4 geistigen Gesetze, sondern ne, so erstens, zweitens, drittens, viertens und so ist das.
Read in the Bible, pray every day.
Genau, so funktioniert das oft eben nicht mehr. Und deswegen hole ich dann auch länger aus und so. Aber es ist für mich die einzige Art, damit umzugehen. Ja, weil ich habe, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr auf so eine unredliche, halbseidene, sich immer nur selbst affirmierende, also sich selbst bestätigende Christenblase.
Ja, ja.
Die so tut, als gäbe es außerhalb ihrer Blase nichts oder als wären das alles Idioten.
Mhm.
Und es stimmt nicht.
Mhm.
Die Menschen außerhalb unserer frommen Blasen sind keine Idioten. Da haben eine Menge Menschen sehr gute Fragen zu stellen, die unseren Glauben angreifen. Und wenn wir uns denen nicht aussetzen, dann haben wir nichts mit denen zu reden. Und dann ist unser Gott eben ein Weihnachtsmann, den wir behüten.
Mhm.
Aber nie zu der, nie weiter als diesen, als über diesen Weihnachtsmann hinauskommen. So, und deswegen finde ich das so wichtig, sich an so einer Stelle eben der eigenen Schwächen, des eigenen Glaubens auch bewusst zu sein. Und es gibt eben, wie gesagt, inzwischen manche Löcher in meinem Glauben, die sind einfach da.
Mhm.
Da muss ich sagen, ja, habe ich keine Antwort drauf, weiß ich nicht. Und jetzt kommen wir dann eben tatsächlich zur Rekonstruktion. Das war jetzt ja alles, wie gesagt, die Schilderung und das echt eine sehr lange, mit unterschiedlichen Wellen von Dekonstruktion.
Ja, ja.
Und ich habe echt lang gebraucht. Ich habe lang gebraucht, um aus diesen Erfahrungen. Und wie gesagt, ich wäre fast Atheist geworden. Und witzigerweise, und das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich vielleicht für manche Hörer, hat mich ein relativ simpler Satz wieder die Tür aufgemacht zu einer Herzensfrömmigkeit. Weil in dieser ganzen Zeit, ne, als ich mich auseinandergesetzt habe mit dem, was Atheisten sagen, und wie gesagt, Klammer auf, damit auch mit dem Tod meiner Tochter auf einer intellektuellen Ebene, wie kann ich Gott denken und rechtfertigen und so weiter und so fort. Und das führte irgendwann dahin, dass ich sehr verwirrt war, weil ich eben merkte, was für gute Argumente Atheisten haben, zum Teil. Und ich gemerkt habe, es gibt schon verdammt gute Gründe, nicht an Gott zu glauben. Und ja, es gibt auch gute Gründe, an Gott zu glauben. Aber du kriegst das nicht aufgelöst. Also ich, war zumindest mein Empfinden. Die Waage zeigt nicht, die ich jetzt hier objektiv hochhalten könnte, zum christlichen Glauben. Yay, und deswegen glaube ich jetzt. Mhm. Sondern irgendwie schwankt die mal so. Also geht mal auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite hoch und runter und so weiter. Und also die erste wichtige Erkenntnis für mich war, oder nicht die erste wichtige, sondern eine wichtige Erkenntnis, war mir einfach einzugestehen, dass ich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht viel weiß. Weder von Gott, noch davon, wie die Welt funktioniert, noch davon, wie bestimmte Bibelverse zu verstehen sind. Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich nichts. Und wie gesagt, wenn du dann siehst, wie die verschiedenen Theologien zum Teil wirklich diametral entgegengesetzt Dinge gedeutet haben. Und das kriegst du nicht mehr unter einen Hut, sondern sagst, ja, so oder wie denn nun? Mhm. Und du merkst einfach, so einfach ist es mit dem Glauben nicht. Und das ist dieser Punkt, wo Gott zum einen ganz diffus wurde, wie du es gesagt hast, ne? Weil du plötzlich merkst, ich so wirklich wissen, tue ich nichts. Und das, wo ich dachte, wenn ich bete, beschütze mein Kind, dann tut er das. Das, warum auch immer, hat er nicht gemacht. Ne? Plötzlich schwimmt dir alles davon. Das war erstmal sehr furchtbar, aber du kannst den Satz natürlich auch genauso gut andersrum denken. Ich weiß auch nicht, ob es keinen Gott gibt. Ich weiß ehrlich gesagt nix. Also ja, das könnten alles gruppendynamische oder selbstprojizierte Dinge sein, ne? Wenn man so in der Gebetszeit spürt, wie einem warm wird und man merkt, oh, und man denkt jetzt, und man kriegt Frieden und man denkt, oh, jetzt ist Gott da. Ja, das kann alles eingebildet sein, das ist richtig. Kann aber auch nicht eingebildet sein. Oder who knows what? Also wir wissen einfach nichts. Und für mich war das ein wichtiger Punkt, weil mir das... Und dann eben dieser wichtige Gedanke, dass Glauben Kraft hat. Zweifel haben das Vermögen zu sezieren und herauszufiltern, was wie real ist an diesem Gedanken, den man denkt. Mhm. Oder an dieser Weltanschauung, die man hat. Dafür sind Zweifel gut, aber Zweifel haben keine Kraft. Glaube hat Kraft. Und so stand ich irgendwann einfach an dem Punkt, und es war wirklich so. Rechts Atheismus, links weiter glauben. Und ich völlig verwirrt und nicht mehr wissen, wohin. Und da habe ich dann einfach mich gefragt, was würde mir denn besser gefallen? Ob es einen Gott gibt oder ob es keinen Gott gibt? Und dann habe ich gedacht, eigentlich fände ich das viel schöner, wenn es einen gäbe. Weil man, ja, wenn es keinen Gott gibt, ist alles egal. Also habe ich gedacht, ja, und Glauben gibt Kraft. Dann glaube ich doch lieber das. So. Und das klingt so blöd, weil das quasi, weil das eben nicht so eine typische, und dann sprach mir Bruder XY das und das Wort zu und plötzlich habe ich wieder Jesus vor mir gesehen oder so. Sondern das war so ganz irgendwie unschuldige, rationale Überlegung. Aber die einzige, die mir die Tür aufgemacht hat, um wieder glauben zu können.
Aber wie kann das denn eine Basis sein? Also, weißt du, das ist ja so ähnlich, das ist so ein bisschen Wunschdenken. Das ist ja irgendwie, wenn ich sage, okay, ich finde das super gefährlich, dass und bedenklich, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat. Ja. Ich stelle mir einfach vor, Clinton hat sie gewonnen.
Ja.
Aber das ändert ja nichts an der Realität, ne?
Ja, ja, das ist wahr.
Weil wenn du jetzt schöner findest, dass es Gott gibt, das ändert nichts an der Tatsache, ob es ihn gibt oder nicht, ne?
Ja, vollkommen richtig. Ja. Ob Trump oder Clinton die Wahl gewonnen hat, das kannst du relativ einfach überprüfen. Also dir so lange einzureden, dass Clinton die Wahl gewonnen hätte, bis du es glaubst, dann kommst du entweder in die Psychiatrie oder du musst irgendwann einsehen, ja, es funktioniert, weil es ist einfach so. Also das ist ja was Diesseitiges, was Messbares.
Hm.
Ob es Gott gibt oder nicht, kannst du nicht messen. Das ist ja der ganze Punkt. Du kannst nicht messen, ob es Gott gibt oder nicht. In dem Sinne ist Gott erstmal ein Gedankenspiel. Wenn es ihn nicht gibt, ist er nur ein Gedankenspiel. Wenn es ihn gibt, ist es ein Gedankenspiel, was eine Grundlage hat. So. Aber ich komme ja nicht an den ran. Ich kann den Zollstock nicht ausfahren und sagen, ah, das so. Und das war für mich, und für mich war der einzige Punkt, aber das war sehr, sehr schön, weil ich plötzlich von der Frage weg war, was ist die Wahrheit? Und mir eingestehen musste, und jetzt kommen wir zur Rekonstruktion. Mein Zugriff auf die Wahrheit ist unglaublich begrenzt. Und es demütigt mich, weil ich nicht mehr durch die Gegend laufe und sage, was du machst, ist Sünde. Und was und du musst das so glauben. Und der Bibelvers ist doch ganz klar so zu verstehen, so wie ich das früher gemacht habe. Das geht nicht mehr. Ich bin gedemütigt ob der Größe Gottes, die ich erstmal nur annehme. aber was ist denn Glauben? Ich meine, heißt das Liebe, Hoffnung, Wissen? Oder heißt es Liebe, Hoffnung, Glauben? Also, und ja, mir ist schon klar, dass es Definitionen in der Bibel gibt, die Glauben mit Gewissheit assoziieren.
Mhm.
Und das soll es auch sein. Und trotzdem ist Glauben nicht Wissen. Glauben ist ein sich anvertrauen. Und ich finde, das darf ruhig an manchen Stellen auch schwach sein. Und für mich war die Erfahrung interessanterweise folgende. Das war so eine ganz, wie gesagt, an dem Höhepunkt des Sturmes, des Inneren. Nee, nicht der Höhepunkt. Das war sozusagen die Nachwehen des Sturmes, die eben in einer Pattsituation meines inneren Atheisten und meines inneren Agnostikers und meines inneren Christen gemündet ist. Eine Patt, wo ich will, ja wie denn nun? Und ich dachte ja, wenn Patt ist, dann glaub doch einfach das eine. Und was ist denn hilfreicher? Ob du glaubst, es gibt einen Gott oder es gibt keinen. Ist es hilfreicher zu glauben, dass Gott deine Gebete scheißegal sind, weil es ihn nicht gibt? Oder ist es hilfreicher zu glauben, da ist jemand, dem sie nicht scheißegal sind, selbst wenn es unter Umständen dazu führt, dass deine Tochter trotzdem stirbt? Was ist hilfreicher? Und dann habe ich gedacht, ja, es spricht viel mehr dafür zu glauben, als nicht zu glauben.
Also kann man das so verkürzen, dass man sagt, du sagst im Prinzip, ich glaube und entweder ist da Gott und er hört meine Gebete und dann habe ich einen mächtigen Partner an meiner Seite oder ich bete und da ist niemand, da ist nichts und dann hatte ich halt eine schöne Einbildung mir gemacht.
Ja und nein. Ja, das genau so. Ich sage auch immer gerne, also genau, um die Frage zu beantworten. Ich sage immer, ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Auch immer noch nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube an ihn. Weil ich es, wie gesagt, hilfreicher finde, gesunder für den Menschen, sich anzubinden, nicht nur in die Welt geworfen zu sein, wie der Existenzialist sagen würde, und der aus der Sinnlosigkeit versucht nun für seine 70 Jahre Sinn zu schöpfen. Hm. So. Ich finde es wesentlich einfacher, wenn es ein ewiges Gegenüber gibt. Aber ob es das gibt, weiß ich nicht. Also, und das ist für mich auch nicht mehr so wichtig, ehrlich gesagt. Und das ist jetzt, ich weiß, dass da drehen ganz viele Christen wahrscheinlich super schnell durch. Aber für mich ist das, ist die Frage, also die Frage, ob es Gott gibt oder nicht, kann ich nicht beantworten. Mhm. Von daher ist sie irrelevant. Weißt du, was ich meine? Also ich kann nicht beantworten, ob es einen Gott gibt oder nicht. Mhm. Ist unmöglich. Also ist die Antwort darauf auch nicht so wichtig. Die Frage ist, wohin führt ein Leben mit Gott und wohin führt ein Leben ohne Gott? Und da würde ich sagen, sowohl für mich als auch für meine Umwelt, als auch für, also es macht einen Unterschied, ob du einen Gott annimmst oder nicht. Und da würde ich sagen, ja, von daher finde ich es besser, an Gott zu glauben. Und deswegen glaube ich, ich kann nicht mehr irgendjemandem sagen, es gibt einen Gott. Aber das finde ich, verlangt die Bibel auch nicht von uns. Sich anvertrauen heißt nicht zu sagen, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich vertraue mich an. Ich berge mich in dem, was der christliche Glaube uns über den, über Gott erzählt. In dem Bewusstsein, dass das nicht ohne Löcher ist. Okay. Und auch nicht ohne Löcher sein kann, weil jeder menschliche Blick auf Gott Löcher haben muss. Sonst wäre Gott so klar, so klein, dass er in mein Gesichtsfeld passt. Und dann wäre er echt winzig. Also, wenn Gott größer ist als mein Gesichtsfeld, muss meine Wahrnehmung von ihm Löcher haben. Also, ich sehe Dinge nicht. Nehmen Dinge nicht wahr. Ich kann gar nicht richtig glauben. Deswegen bin ich immer jemand, der gegen diese Wächtermentalität in der christlichen Szene, oh, das ist eine Irrlehre, wo Leute die ganze Zeit quasi entscheiden, was man glauben darf und was man nicht glauben darf. Dass ich sage, also nicht, dass ich es nicht, also ich selber kritisiere ja auch manche Lehren, weil ich sage, die bringen Unheil. Aber dieses Denken, man könnte entscheiden, wie Gott ist oder was in den christlichen Glauben genau reinpasst und was nicht mehr, das finde ich ganz, ganz, ganz schwierig. Ja, die Auseinandersetzung damit, ja.
Das Problem ist ja, wenn es so absolut gesagt wird.
Ja, genau.
Ich hatte mal so eine Facebook-Diskussion mit jemandem, der da auch immer sehr genau alles wusste und sehr genau erklären konnte. Und ich habe ihm dann auch irgendwie erwidert, es geht hier immerhin um Gott und den kannst du nicht vollständig begreifen. Ne? Genau. Das ist ja allein die Definition von Gott. Ne? Und sein Argument war dann, bist du denn nicht vom Heiligen Geist erfüllt? Ja. Und da dachte ich, was für ein arrogantes... Ich sag das Wort jetzt nicht, aber das kann man sich denken. Ne? Wie kann ich mir denn anmaßen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Es gibt so viele Christen, die so viele Dinge aus so vielen Perspektiven sehen, auch was du gesagt hast. Ne? Und wie kann ich denn sagen, ich bin vom Heiligen Geist erfüllt und so wie ich sage, so ist es richtig. Das hat nicht mal Paulus gemacht.
Das hat nicht mal Paulus gemacht.
Ja. Und da finde ich deine Haltung, finde ich wesentlich sympathischer, weil sie ist unglaublich demütig.
Ja, also das ist, würde ich auch sagen, ne? Ich versuche, Gott nicht mehr vor meinen Karren zu spannen. Und ob ich das, jeder spannt Gott immer mal wieder vor seinen Karren, das geht, glaube ich, als Mensch gar nicht anders. Also, aber ich versuche irgendwie, so. Und das Interessante war, als ich diese Entscheidung getroffen habe, ich finde es schöner, an Gott zu glauben, als nicht an ihn zu glauben. Und ich glaube, es ist hilfreicher, an ihn zu glauben, als nicht an ihn zu glauben. Es war eine wirklich ganz rationale Entscheidung, ohne und Jesus, ich gebe dir mein Leben neu und bla bla bla, sondern wirklich so, ja, patt, ne? Ich gehe weiter mit Gott, weil ich glaube, das ist hilfreicher. Da hat sich angefangen, mein Glauben zu rekonstruieren. Da kam plötzlich wieder sowas Ruhiges in mein Leben, weil ich nicht mehr entscheiden musste, wer recht hat. Und ich einfach mal sagen konnte, ich vertraue. Und dann über theologische Fragen meinetwegen mir Gedanken machen kann und sagen kann, ich finde es klüger, keine Ahnung, was ich jetzt, In irgendeinem Hossa-Talk habe ich das Beispiel, glaubt man daran, dass es eine Entrückung geben wird oder so, in der Endzeit. So, wo ich sagen, wo, wenn ich über diesen Glauben nachdenke, komme ich zu dem Schluss, der bringt eine Menge Unheil in das Leben von Menschen. Und er hindert Menschen daran, sich für diese Welt zu engagieren. Also halte ich den für nicht hilfreich. Deswegen kann ich den einfach aus meiner Glaubenswelt nicht nur streichen, sondern dagegen vorgehen. Was nicht heißt, dass jemand, der an die Entrückung in den letzten Tagen glaubt, ich weiß nicht, wie bekannt dieses Konzept bei den Hörern ist, egal, wenn nicht, habt ihr Glück.
Schon üblich.
Ja, ist üblich, genau.
Also wir hatten auch so Leute, die konnten die Offenbarung sehr genau auslegen und wussten dann sehr genau, was da welches Siegel ist und welche, was da alles kommt.
Ich meine, du hast augenblicklich in Amerika Leute, die also christliches Fernsehen, die Donald Trump als die Wiederkunft Jesu verkünden. Wirklich wahr. Also, also gut, aus Amerika kommen manche abstruse Dinge, aber mit dann historischen Beweisen und der hat das gesagt und da werden dann, und das ist hier passiert, hat sich erfüllt und so weiter. Und da werden ja Weltbilder aufgebaut. Und wie du das sagst, manche Leute haben einfach den Arsch in der Hose zu sagen, und so ist es. Und bei dem Spiel mache ich nicht mehr mit. Ich finde, jede Lehre, jede christliche Lehre muss diskutabel sein. Mhm. Und wenn mehr dafür spricht, dass sie Schaden bringt als Segen, dann lasst uns sie hinter uns lassen.
Aber das finde ich schwierig zu beurteilen, weil ich glaube, es kommt sehr auf die Situation ja auch an. Also nimm mal allein die Tatsache, Gott sieht dich, erkennt deine Gedanken.
Ja.
Das kann in mir auslösen, dass ich sage, okay, Gott kennt meine tiefste Verzweiflung, er kennt selbst die Sachen, die ich nicht in Worte fassen kann. Er ist der, der mich wirklich von Grund auf verstehen kann, besser als mich selbst.
Ja.
Oder es kann aber auch auslösen, dass ich sage, oh, jetzt hatte ich wieder schweinische Gedanken, jetzt hat Gott das auch wieder mitgekriegt, was wird er von mir denken? Ja. Also das ist ja dieselbe Aussage, nur bei zwei Leuten völlig das Gegenteil ausgelöst.
Genau. Also quasi die Vorstellung oder die Lehre davon, dass Gott dich kennt und sieht und in dein Inneres schaut, kann großer Trost sein oder kann große Angst auslösen. Ja, und dann wäre für mich aber die Frage, also nicht das ist die erste Diskussion, die ich führen würde, kann Gott in unser Innerstes gucken, sondern die erste Diskussion, die ich führen würde, wäre, möchte Gott, dass du Angst vor ihm hast? Möchte Gott, ist das Evangelium, dass Gott sagt, und pass auf kleines Auge, was du siehst, pass auf deine Gedanken auf, mein Freund, weil ich kenne sie. Ich kenne sie und du musst dich davor fürchten, dass du von mir richtig eine draufkriegst, wenn da nicht alles stimmt. Oder sagt das Evangelium 366 Mal, soweit ich weiß, fürchte dich nicht. Also der Hauptstrang. Und ja, mir ist schon klar, man kann auch die andere Seite verargumentieren aus der Bibel raus.
Ja,
kann man. Aber der Hauptstrang ist, Gott ist gut. Du brauchst ihn. Und wenn du das Schlimmste getan hast, was du dir vorstellen kannst, du brauchst vor Gott keine Angst zu haben. Niemals. Du brauchst keine Angst zu haben. Deswegen fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht.
Und wenn du das aber verinnerlicht hast, dann ist auch jede Lehre egal. Dann kann dir auch keine Lehre mehr Angst machen. Sei es von der Entrückung, sei es, dass Gott dich sieht.
Ja, die Frage ist, also jetzt, um jetzt nochmal nach der Entrückung, die Frage ist, wozu ist die dann notwendig. Also ja. Niemand von uns weiß, wann die letzten Jahre sind. Und wenn dann alle Gläubigen plötzlich weg sind, ne, in den Himmel entrückt, oder alle noch da sind, ich frage mich mal, was sollen diese Spekulationen? Wem bringt das irgendetwas, als nur irgendein paar Endzeitpropheten, die einen Haufen Schotter damit machen, dass sie Bücher darüber schreiben, wie man sowas zu verstehen hat.
Ja, wir fanden das
da früher, werden Menschen reich durch.
Ja. Wir fanden das früher unglaublich beeindruckend, wie die das alles aus diesen kryptischen Bildern da ganz konkrete Ereignisse herauslesen konnten. Aber heute frage ich mich, woher haben die das? Woher nehmen die das?
Ah, das. Und wie gesagt, und wenn, und nur nochmal, um darauf zu antworten, die, wenn du dieses Fürchte dich nicht verinnerlicht hast, was, glaube ich, eine der wichtigsten Aussagen des christlichen Glaubens ist, eine der wichtigsten Aussagen ist nicht, wie stellst du dir Gott vor, sondern Gott sagt, Gott ist niemand, vor dem du Angst haben brauchst. Niemals. Gott und Angst passt nicht zusammen. So, das würde ich sagen. Ich weiß, andere Leuten wird es jetzt schon wieder mulmig, weil es natürlich Bibelstellen gibt, wo man das genauso andersrum sagen kann, dass Gott schon jemand ist. Und wie heißt es im Hebräerbrief? Und furchtbar ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ne? Sowas wird dann schnell zitiert. Also mir ist schon klar, dass das biblische Zeugnis hier, man kann es in die eine Richtung oder in die andere Richtung deuten. Nur die Tatsache, dass Gott, wir Christen glauben, dass Gott Mensch geworden ist, Teil dieser Welt, Teil, um fürchte dich nicht zu sagen, um zu sagen, Gott ist ein Abba, ein Vater. Gott ist uns zugeneigt. Gott macht sich auf den Weg zu uns. Wir können uns nicht erlösen, sondern Gott begegnet uns in unserer Verkrümmung und hilft uns daraus heraus und so weiter und so fort. All das hat in ganz dicken Lettern Fürchte dich nicht auf sich geschrieben. Und die Fürchte dich doch Fraktion hat meines Erachtens die schlechteren Argumente. Aber anyway, das wäre dann ein theologischer Streit. Ich will nur sagen, wenn man sowas verinnerlicht hat, ist die Lehre von der Entrückung nicht mehr wichtig. Da hast du recht. Ich würde sie trotzdem bekämpfen, weil sie dazu führt, dass Menschen sich nicht mehr um diese Welt kümmern, weil sie sagen, die vergeht, geht eh, die verbrennt. Und ich meine, und sie dazu führt, dass eben Menschen in der Angst bleiben. Und deswegen, also über Theologie, da können wir, da habe ich, weil für mich nicht mehr davon abhängt, ob ich den wahren Gott treffe mit meinem Glauben, weil ich das eh nicht kann, weil Gott immer größer ist. Ich kann nicht anders als mich irren. Davon bin ich überzeugt. Und deswegen versuche ich es so gut ich kann zu machen. Aber dann kann auch alles theologisch zur Debatte stehen. Da brauche ich keine Angst davor zu haben, wenn jemand sagt, muss man an die Dreieinigkeit glauben oder nicht. Ja, lass uns darüber reden. Und wenn wir irgendwann alle zu dem Schluss kommen, was ich nicht glaube, weil ich glaube, die Dreieinigkeit, so seltsam sie ist, ist eine der fantastischsten Ideen im Christentum. Aber sollten wir auf den Gedanken kommen, dass das Mumpitz ist, ja gut, dann, ja, also ich habe keine Angst mehr, daneben zu liegen, weil ich weiß, ich werde daneben liegen. Und wenn das nicht von Gott aufgefangen ist, dann habe ich hier keine Chance.
Gibt es Glaubenssätze, wo du sagst, von denen möchte ich nicht abrücken, die müssen dazugehören? Also für die meisten wäre das erstmal Jesus und
der
auferstanden ist.
Ja, gibt es. Für mich gibt es die, auf jeden Fall. Ich würde es zweifach formulieren. Ich würde es einmal für mich formulieren und dann würde ich noch mal eine Tür aufmachen, wo noch eine Menge Menschen mehr Platz haben, die das für sich von mir aus auch anders formulieren können. Aber zum Beispiel Inkarnation, Menschwerdung Gottes, Kreuz, dass an diesem Kreuz, dass Gott sein Gesicht an diesem Kreuz zeigt, das ist für mich unaufgebbar. Mhm. Die Frage, was da genau passiert ist, welche Schuld nun wo lag und ob das nun für die Schuld ist oder für dieses oder jenes, Kann man, finde ich, auch noch mal weit diskutieren. Die Kirche hat das interessanterweise nie festgelegt, was genau am Kreuz passiert ist. Aber dass Gott da sein Gesicht gezeigt hat, das macht das Christentum zu einer anderen Religion als alle anderen. Weil wir glauben nicht an einen erfolgreichen Gott, sondern wir glauben an einen Gott, der lieber scheitert, als zurückzuschlagen. Der lieber verliert, als vom Kreuz zu steigen und ihnen zu zeigen, dass er recht hat. Wir glauben an einen Gott, der lieber nicht recht hat, der lieber seine Feinde liebt. Und der das Kreuz macht das so deutlich wie nichts anderes. Also das ist für mich unaufgebbar, weil sich daran auch tatsächlich dieser ganze fromme Blödsinn scheidet. Der dann diese ganze komische, fromme Erfolgsliteratur, die so, keine Ahnung, positives Denken für fromme Hausfrauen irgendwie, was so tut, als ob du dir das Leben glücklich denken kannst. Mhm. Und nichts gegen positive Gedanken, aber das Kreuz ist kein glücklicher Ort. Das Kreuz ist der Ort des Schreckens. Und Gott ist am Ort des Schreckens und nicht. Und da sind wir wieder bei der Frage, ja, wie erhört denn jetzt Gott Gebet? Oder was macht man denn, was erwartet man von Gott? Und da ist mein erster Punkt, das Kreuz verspricht dir nichts, außer dass Gott im furchtbarsten, furchtbaren da ist.
Das war für mich, da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis zu vorhin, für mich war das lange Zeit eine Antwort auf die Frage nach dem Leid. Also, dass Gott das Leid zwar nicht verhindert, aber dass er sich in das Leid hineinbegibt. Ja. Dass er selbst Mensch wird, sich das nicht von außen anguckt, sondern dass er selbst leidender wird.
Genau.
Und das beantwortet nichts letzten Endes, aber es war mir ein Trost, mit dieser Unbekannten zurechtzukommen.
So geht's mir auch. So geht's mir auch. Also, Kreuz und Auferstehung, also Inkarnation, Leben, Sterben und Auferstehung Jesu. Das sind die vier Angelpunkte, die spielen eine Rolle im christlichen Glauben. Man kann dazu unterschiedliche Deutungen haben, auch. Ne? Keine Ahnung, ist das Kreuz nur eine Satisfaktion oder ist es eine Solidarisierung Gottes mit den Menschen oder wie auch immer. Ne? Und auch hier finde ich es lohnenswert, sich Gedanken zu machen, was bringt welcher Gedanke hervor und so weiter und wo führt er hin, wenn man ihn weiterdenkt. Und auch da, wie gesagt, ich habe keine Grenzen, theologisch irgendwas zu denken oder auszudiskutieren, weil ich es nicht weiß. Aber ich berge mich. Und das ist eben der Unterschied. Vorher wollte ich es wissen. Ist es so oder ist es so? Und an diesem Punkt, wo mich Gott neu gefunden hat, weil ich gesagt habe, ich finde es schöner, an Gott zu glauben. Und in den folgenden Wochen war total spannend zu erleben, wie plötzlich wieder eine Ruhe in mich reinkommt. Wie plötzlich wieder, wenn ich bete, in mir mehr passiert als vorher. So, ne? Und wo das Gegenüber wieder da ist, plötzlich. Weil er nicht mehr Ziel und Angelpunkt irgendeines rechten oder unrechten Glaubens ist, den man ergreifen könnte. Und deswegen würde ich sagen, ich berge mich total im christlichen Glauben, in der christlichen Deutung des Glaubens. Nur ist das wesentlich offener und freier geworden, als ich das jemals vorher hatte, weil ich einfach begriffen habe, dass ich nichts weiß. Und dass all mein Festschreiben wahrscheinlich irgendwie eine nette Idee ist. Und am langen Ende sind wir doch alles nur kleine Kinder, die mit Lego-Bausteinen irgendwie auf einer Baustelle eines Wolkenkratzers stehen und die sagen, ich will mitmachen mit unseren kleinen Lego-Steinchen. Ja, ja. Verstehst du? So. Aber das gibt mir Ruhe, das gibt mir Frieden. Ich muss nicht mehr richtig liegen. Ich darf mir mit Freiheit Gedanken über Gott und über das Leben machen und dann darf ich auch Entscheidungen treffen und sagen, in die Richtung gehe ich nicht mehr. Keine Ahnung, eine Lehre wie die Entrückung lehne ich ab. Die hilft nicht, die macht Angst. die versklavt Menschen. Und sollte sich rausstellen, dass ich mich irre, eines Tages entschweben alle Christen, ja, und? Habe ich mich geirrt. Was hat das vorher, also die Vorstellung, ob ich mich da irre oder nicht, was ändert das an meinem Heute? Wenn eines Tages alle Menschen, alle Christen entrückt werden und gerne in den Himmel fahren. Mhm. Was? Das hat doch keine Relevanz. Warum sich mit so einem Blödsinn aufhalten?
Ja, also ich glaube wirklich, dass es heute Blödsinn ist, aber für die Menschen damals hat es Relevanz. Wenn du dich im Geheimen treffen musst, wenn du von deinem Treffen nach Hause gehst und am Straßenrand sind deine gekreuzigten Glaubensbrüder, dann willst du vielleicht, und dann ist das dir ein Trost, dass irgendwann mal Gott kommt und Recht schafft.
Ja.
Aber ich muss sagen, als Jugendlicher hat mir die Offenbarung und diese Stellen eher Angst gemacht, als dass sie mir Hoffnung gegeben haben. Ja. Aber ich glaube, ursprünglich hat sie den Menschen damals Hoffnung gegeben.
Das glaube ich auch. Gut, die Entrückung, ich glaube nicht, dass das eine biblische Lehre ist, ehrlich gesagt. Okay. Die gibt es gar nicht in der Bibel, meines Erachtens. Anyway, aber darüber ein anderes Gespräch. Ja, ja. Aber die Hoffnung darauf, dass Gott Recht spricht, das wäre auch was ich nicht aufgeben würde. Weil bei all den leidenden Menschen ist, wenn Gott nicht tatsächlich irgendwann Recht spricht, auch scheiße. Trotzdem hoffe ich darauf, dass Gott alle Menschen zu sich zieht. Und ich hoffe, dass in Gott beides vorstellbar ist. Wissen tue ich es nicht.
Ja, muss es auch nicht. Können wir nicht. Jay, ich muss jetzt mal den Kofi machen.
Ja, ich weiß.
Wir reden seit 2 Stunden.
Das tut mir leid für die Hörer. Ne? Vielleicht musst du 2 Folgen daraus machen.
Ja, ja. Und bevor wir jetzt die 3. Folge draus machen müssen, würde ich sagen, kriegen wir die Kurve. Ich habe noch eine schöne Abschlussfrage.
Ja.
Und zwar.
Hast du überhaupt deine Fragen irgendwie durchbekommen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Ne?
Ach was. Nö, ich habe mir hier so einen Zettel gemacht, aber.
Aber dann würde mich ja doch nochmal interessieren, welche Fragen jetzt mir entgangen sind. Aber bin ich jetzt, ist diese Geschichte mit Konstruktion, Dekonstruktion und Rekonstruktion so zumindest an meinem Lebensbeispiel ein bisschen klarer geworden, was ich damit meine?
Für mich schon. Und ich denke, das hat auch nochmal, also einfach eine Perspektive eröffnet.
Ja, das hoffe ich.
Was ich gern wissen würde, was würde der junge Jay, der gerade mit NIM 2 noch damals auf der Bühne steht, einen Bekehrungsaufruf macht, was würde der zu dem alten Jay, zu dem heutigen Jay sagen?
Wenn er ihm begegnen würde und nicht wüsste, dass das die gleichen Menschen sind, dann würde der sagen, das ist ein Ketzer. Der ist gefährlich, der Mann. Der bringt die Menschen vom rechten Weg ab. Dieser alte Jay ist ein Verführer. Der ist jemand, vor dem wir aufpassen müssen. Weil der junge Jay nicht hat fassen können, was der alte Jay innerhalb von 20 Jahren empfindet, gelernt zu haben.
Okay.
So. Und wenn der junge Jay aber wüsste, das bin ich in 20, 30 Jahren, dann würde dem jungen Jay der Arsch so auf Grundeis gehen, weil er nicht das Fassungsvermögen hätte, damit umzugehen. Dass sein klarer Glaube, wo alles klar ist, dass das plötzlich etwas wird, was so offen ist, wie der alte Jay das formuliert und sich trotzdem im christlichen Glauben birgt, weil der junge Jay hätte ja die Angst, du verlierst deine Bindung an den christlichen Glauben, sobald nicht erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens, siebtens, achtens, neuntens, zehntens stimmt in deiner Vorstellung.
Mhm.
Und die Vorstellung, dass man Christ ist und ein fröhlicher, ihr nennt das freier Christ ist und ganz viele von diesen Nummern sind nicht mehr so klar, dass er den völlig irritiert. Er den völlig irritiert. Ja, und nur um das nur nochmal zu sagen, ne, weil das manche Leute vielleicht irritiert, so ein Glaubensansatz, wie ich ihn habe. Aber ganz ehrlich, mir ist Jesus noch nie so kostbar gewesen wie heute. Auch in meiner überzeugtesten, dass er der Sohn Gottes und für und von un und für Gott zur Sünde gemachten und bla 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 bla. Mir ist Jesus heute wichtiger denn je. Obwohl ich so glaube, wie ich glaube. Und sorry, ich weiß, es ist lange, aber deine Hauptfrage ist immer noch nicht eigentlich beantwortet. Danach, wie bete ich denn heute? Oder?
Stimmt, ja.
Habe ich die beantwortet? Nee, ne? Nee. Und ich finde, dazu muss ich wenigstens noch drei Sätze sagen, sonst denken die Hörer irgendwie, ja, da hat er sich aber schön drumherum gemogelt. Und wenn ich eins nicht will, wovor ich wirklich Panik habe, mich um irgendwas drumherum zu mogeln. Ich habe keinen Bock auf Mogeleien. Weil ich, wenn es Gott gibt, dann braucht man sich nicht mogeln.
So. Ja, stimmt. Haut aus.
Also, ich sag mal so, ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe nicht, also erstens verstehe ich nicht, wie Gott funktioniert. Zweitens funktioniert Gott sowieso nicht, weil Gott Gott ist. Wie ich damit umzugehen habe, welche Schlussfolgerungen ich daraus ziehen sollte, weiß ich nicht. Manchmal in dunklen Augenblicken tendiere ich dazu, wie Theisten, zu denken, Gott guckt nur der Welt zu. Und all unsere Gebete bringen nichts. In dunklen Augenblicken. Mhm. Ne? Aber ich weiß, das ist nicht der biblische Blick. Also auch das finde ich bei allem Diskutieren und so weiter. Also die Bibel spricht von einem Gott, der in die Welt eingreift. Inwiefern der allmächtig ist, wäre eine Frage, die man theologisch diskutieren kann und was auch theologisch diskutiert wird. Zum Beispiel in der Prozesstheologie. Ist Gott allmächtig oder ist er nur mächtig? Also nur in Gänsefüßchen. Weil, also gibt es Dinge, die Gott nicht kann? Wir Christen glauben, dass Gott zum Beispiel nicht lügen kann. Mhm. Also ja, es gibt Dinge, die er nicht kann. Ist, wenn er nicht eingreift, liegt das unter Umständen daran, dass er nicht eingreifen konnte. Wo ich nicht weiß, warum und weshalb und wieso. Weil ich halt nur der kleine Mensch bin, der die Welt nicht versteht. Also, auch hier wäre für mich wichtiger, herauszuarbeiten, dass Gott den Menschen liebt. Und Gott nicht sagt, das Baby töten wir mal, das retten wir, dem schenke ich einen Parkplatz, der wird querschnittsgelähmt. So. Sondern Gott ist uns zugewandt. Das ist das, was das Evangelium sagt. Ich persönlich glaube lieber an einen Gott, der vor allem Liebe ist und erst danach mächtig. Als an einen Gott, der allmächtig ist und souverän und irgendwas und dessen Charaktereigenschaft Liebe ist. Ich glaube... Das ist so scheiße mit mir, ne? Wie betest du? Und er fängt wieder an, ein riesen theologisches Ding aufzumachen. Aber ich kann nicht anders.
Ja, hast du doch, jetzt reden wir schon wieder 10 Minuten.
Rabiel, ich kann nicht anders. Ich bin so ein Typ, ich kann keine kurzen One-Liner raushauen. Könnte ich das, wäre ich ein berühmter Prediger.
Ja, ja.
Und so habe ich halt nur einen Podcast, wo man intensiv über Dinge diskutiert.
Aber so langsam verstehe ich Gofi.
Also, was ich damit sagen will, auch diese Sache ist schwer definitiv zu beantworten. Ich sehe, in der Bibel glauben Menschen, und auch Jesus glaubt, dass Gott eingreift. Das lässt mich daran festhalten, dass Gott eingreift. Und dass ein Gebet wie, Herr, Hilfe, ich brauche Hilfe, dass sich das nicht nur psychologisch lohnt, im Sinne von, oh ja, der Friede Gottes kommt dann eh nicht, sondern auch im Praktischen, dass Gott helfen kann.
Also auch im Übernatürlichen, dass das nicht nur mir Selbstkraft gibt, sondern dass
genau. Es wirklich... Also ich mag die Unterscheidung zwischen natürlich und übernatürlich nicht, weil die so tut, als wären das zwei Realitäten. Ich glaube, also in dieser Welt in irgendeiner Form eingreifend.
Ja. Aber also, weißt du, ich
meine, von mir aus, nicht nur, dass das wir Wunder nennen würden.
Dass nicht nur ein Psychologisieren ja, genau. ist, irgendwie, ich kann anders auf Menschen zugehen, genau. sondern dass wirklich ja. eine, nennen wir es, ja. Ja. zusätzliche Macht Gott
genau. handelt. Also, Gebet lohnt, ist ein Scheißwort, aber ich benutze es jetzt mal, sich nicht nur auf der psychologischen Ebene, sondern auch auf einer praktischen. Warum Gott anscheinend das eine Gebet beantwortet und das andere nicht? Oder wie gesagt, warum er manchmal anscheinend lieber Parkplätze verteilt, als einen Querschnittsgelähmten zu heilen, was für mich überhaupt keinen Sinn macht. Ne? Zeugnis, Parkplatzwunder, hast ja wahrscheinlich auch schon diverse gehört. Ne?
Ja, ja.
Und das, vor solchen Zeugnissen schrecke ich immer sehr zurück, weil ich denke, wie kann man sowas als Zeugnis erzählen im Angesicht dessen, dass irgendjemand, keine Ahnung, querschnittsgelähmt ist oder ein Kind gestorben ist oder irgendwas, wo kein Wunder passiert ist.
Es gibt ja noch ein viel krasseres Beispiel, finde ich, das hatten wir damals in der Ausbildung. Das war nach 9-11 in den Twin Towers war jemand und der ist durch die Gegend getigert und hat von dem großen Wunder erzählt, dass er das Flugzeug auf sich zufliegen sah, gebetet hat und dann hat es nochmal einen Schlenker gemacht und ist unter ihm oder über ihm eingeschlagen. Und im Prinzip, damit läuft er durch die Gegend, ne, und erzählt von dem großen Wunder. Und im Prinzip, was er sagt, ist, Gott hat nicht mich verrecken lassen, sondern andere.
Ja, ganz genau. Ist ja. Übrigens, also nur mal so ganz nebenbei, auch diese Geschichten haben biblische Vorbilder. Nimm den Kindermord in Bethlehem, wo der Gott die Weisen und die Maria, Josef und das Jesuskind bewahrt und der Rest springt über die Klinge sozusagen. Also solche Sachen sollte man sich schon auch mal kritisch anschauen. Was sagt man denn mit sowas über Gott aus? Ne? Mich hat er bewahrt und die anderen, yeah, motherfucker, ihr seid, oh, sorry, durfte ich das sagen, aber ihr seid raus. Also das ist schon furchtbar, das ist schlimm. Aber, also, ich glaube nicht, dass ich sagen könnte, wieso und wann und wie Gott irgendwie in irgendeiner Weise auf Gebet reagiert. Ich weiß nicht, und zu all dem gibt es dann verschiedene Modelle, sich das vorzustellen. Aber von daher bete ich weiterhin, ja, klar. Ich bete und schreie um Hilfe und lade meine Ängste bei Gott ab. Im wirklich bei mir durchlittenen Wissen, dass ich nicht weiß, ob das bedeutet, dass ich kriege, was ich will. Und jetzt nicht nur kriege, was ich will, das klingt so nach eben Parkplatz oder nicht, das wäre ja scheißegal, sondern in den ganz elementaren Dingen, ich weiß nicht, ob der Zug, in dem meine Tochter heute zu ihrer Freundin Fiona gefahren ist, ob der verunglücken wird oder nicht. Weiß ich nicht. Also so, und so ist das Leben, so ist das ganze Leben. Keiner weiß irgendwas. Wir tun alle nur so. Und deswegen sage ich, ja, dann lass uns doch mal bewusst so tun. Und das offenlegen. Und dann haben wir auch wieder mehr Möglichkeiten über die Implikationen unseres so tun, als ob zu reden und rauszufinden, ob die hilfreich sind oder nicht. Wie gesagt, an manchen Tagen befürchte ich, dass das Gebet gar nichts bringt. Aber das wäre auch sehr trostlos. Und deswegen will ich auch an dieser Stelle lieber glauben, auch wenn ich es nicht beweisen oder in der Hand halten kann, so funktioniert es, dass Gott uns so liebt, dass er in diese Welt nach wie vor eingreift. Und dass, wenn du um Hilfe schreist, er diesen Hilfeschrei hört und darauf eingeht. Und du musst nicht 50 Mal schreien, einmal langt. Sein Ohr ist bei dir in jeder Sekunde deines Lebens.
Gibt dir diesen schönen Satz, Gott hört alle Gebete, aber er hört nicht alle Gebete.
Ja.
Also, auch dass ich mich trotzdem meiner Not in Gott geborgen wissen darf, auch wenn sich das physisch erstmal nicht ändert. Ich glaube, Nick Vujicic hat sowas Ähnliches gesagt. Er ist ein Mensch, der ohne Arme und ohne Beine geboren wurde. Und er hat gesagt, er hat oft damit gehadert und auch mit Gott gehadert. Und dann ist er zu dem Schluss gekommen, dass Gott dich ändern kann, ohne die Umstände zu ändern.
Ja, Amen. Finde ich super. Aber so ein Satz bringt natürlich das Problem mit sich, dass, wie gesagt, wenn du deine Tochter verloren hast, als Beispiel, dass du dich damit, dass Gott dein Gebet um Schutz nicht erhören wollte. Warum nicht? Warum sollte meine Tochter sterben müssen? Gut, und dann kommen so Theorien, frag nicht warum, frag wozu. Und dann, damit du heute deinen Glauben so schön erzählen kannst, wie du ihn hast.
Das tut mir weh.
Ja, furchtbar, ne?
Ja.
Ganz, ganz schrecklich.
Ja.
Ich sag nur, und dann wird wieder funktionalisiert. Weil wir alle keine Ahnung haben, wie das ist. Und deswegen als Hilfsmodell, okay, ja, kann ich damit leben. Aber die Grundaussage ist immer im christlichen Glauben, glaube ich, Gott ist Liebe. Gott ist als allererstes Liebe. Er ist nicht souveräne Funktionalität, die irgendwie seinen Masterplan durchsetzen will. Gott ist Liebe. Meine Tochter ist nicht ein kleiner Punkt auf irgendeinem Masterplan, wo man sagt, ach, den Bauern opfere ich.
Bauern, ja.
So.
Mhm.
Das ist meine Tochter nicht.
Ja.
Zumindest meines Erachtens nicht, wenn man die christliche Interpretation von Gott ernst nimmt. Ich habe darauf keine Antwort. Und ich habe jetzt versucht zu beschreiben, warum ich trotzdem bete. Und warum ich auch trotzdem glaube, auch weil ich es glauben will, dass Gott nicht nur zuguckt, sondern eingreift. Und schön finde ich, wie gesagt, den Gedanken, zumindest wenn man die Allmacht nicht als hundertprozentige Allmacht versteht, sondern als Gott ist mächtig. Aber er kann nicht alles. Deswegen habe ich das ausgeführt am Anfang dieser Antwort. Wenn man das so sehen kann, dann musst du sowas Schlimmes, wie ich es erlebt habe, nicht mehr deuten, als Gott hat halt so entschieden.
Mhm.
Sondern dann kannst du unter Umständen sagen, vielleicht konnte Gott nicht helfen. Warum auch immer. Das Warum kann ich nicht beantworten. Vielleicht ging es aus welchen Gründen auch immer nicht. Aber ja, ich bete nach wie vor. Und ich finde Gott super. Und ich glaube, dass der christliche Glaube wirklich eine so wundervolle Sache ist, die wir den Menschen oft so verderben. Und das tut mir so leid. Und mir selber wurde der christliche Glaube so verdorben. Und ich habe es echt Jahre gebraucht, um mich da durchzuwursteln, bis Gott mich wieder gefunden hat. Aber in diesem Sinne mit einem, und du merkst, ich versuche das Abschlusswort zu finden.
Ich weiß ja, wie es bei Hossa Talk läuft. Du hast ein super Schlusswort und dann setzt er noch mal.
Mit diesem rekonstruierten Glauben bin ich auf jeden Fall, rufe ich meinem jüngeren Ich zu, hey Jay, du hast einen ganz schönen Weg hinter dich gebracht.
Mhm.
Der war ganz schön schwer. Und auch wenn du, jüngeres Ich, du Angst davor hast, vor dem, was du bei deinem älteren Ich siehst, hey Jay, hab keine Angst, es lohnt sich. Es lohnt sich, sich auf diesen Weg zu machen, weil Gott uns in die Weite führt. Amen.
Amen. Schlusswort. Ich finde, bei Hossa kommt der Gofi manchmal immer so ein bisschen ruppig rüber, wenn er dich abhört.
Ich weiß.
Aber ich verstehe ihn.
Jetzt verstehst du ihn.
Ich verstehe ihn. Völlig.
Rabiele. Habt ihr eigentlich auch so ein Abschlussritual wie wir?
Nee, ich habe mich nur gefragt, ob du ein zwanghafter Mensch bist und ob du damit klarkommst, einen Podcast zu beenden, ohne dreimal Hossa zu sagen.
Ich komme damit klar. Okay. Ich würde es für dich aber auch sagen, wenn du willst. Aber ich komme damit klar.
Sonst hättest du es auch sagen können und ich schneide es dann raus. Weil
nein.
Hey, Rabbi Jakob, ich fand es wirklich toll, wie du uns auch persönlich in deine Gedanken mit reingenommen hast, in deine Welt. Und man merkt, du machst dir sehr viele Gedanken und stark, dass du das mit uns geteilt hast.
Rabbi Hille, war mir echt eine Freude und Dankeschön, dass ich das mal, bei Hossa kann ich das oft nicht so intensiv machen, deswegen habe ich euch jetzt mal missbraucht, weil du kein Gofi bist und du noch am Anfang deiner Podcast-Karriere bist und noch nicht weißt, wann man den Jay bremsen muss.
Ja. Nee, vielen Dank, es war echt geil. Ja, ebenso. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal, dann wieder mit Dennis und Schotti.
Und tschüss.
Ciao. Thank you.